Hallo und herzlich willkommen zu Behind the Story, Ausgabe Nummer 14. Ich bin frisch zurück vom EO Search Summit aus Würzburg, quasi direkt auf den Aufnahmestuhl gehopst und freue mich wahnsinnig, die nächste Folge meines Podcasts aufzunehmen. Für euch da draußen, falls ihr zum ersten Mal zuhört, ganz kurz zu diesem Podcast. Behind the Story ist dafür da, faszinierende Menschen und Marken so ein bisschen zu hinterfragen. Dabei geht es nicht so um den Business-Fokus, sondern mehr um den Menschen selbst und den Weg, den er gegangen ist bis zu dieser Aufnahme heute. Welche Hürden hattest du? Welche Helden hattest du? Welche Mentoren haben dich begleitet? Und so weiter und so fort. Ziel des Podcasts ist es, dass du da draußen ein bisschen was lernst und vielleicht die ein oder andere Abbiegung in Zukunft nehmen kannst, weil du hier aus diesem Podcast ein paar Learnings gezogen hast. Das wäre mein Wunsch. Setz dich also jetzt mit mir einen Moment ans digitale Lagerfeuer und lass dich von der Geschichte und der Erfahrung meines heutigen Gastes inspirieren. Ja, mein heutiger Gast, und ich freue mich wieder sehr, 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 dass er mir zugesagt hat, weil er ist ein absoluter Herzensmensch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt ja solche Menschen, die man kennenlernt und man ist gar nicht so eng miteinander. Also wir haben jetzt nicht 10-mal im Jahr miteinander zu tun, aber immer, wenn wir miteinander zu tun haben, dann spüre ich diese Nähe und dann ist es auch diese, ja, einfach diese menschliche Verbundenheit, die Leben auch so wertvoll macht. Und deswegen freue ich mich sehr, sehr, dass heute David Odenthal mein Gast ist. David ist Experte für Conversion-Optimierung und digitale Geschäftsmodelle. Als Gründer und Geschäftsführer von Conversion Digital unterstützt er Unternehmen dabei, ihre Webseite und digitale Verkaufsprozesse zu optimieren und dadurch mehr Leads und am Ende das zu machen, was wir alle gerne möchten, nämlich mehr Umsatz. Mit einer Mischung aus psychologischem Know-how und technischem Verständnis entwickelt er Strategien, die nicht nur die Performance steigern, sondern auch den Kundenfokus in den Mittelpunkt rücken. Und das ist eben auch, was ich bei David immer spüre, dass er den Menschen immer in den Mittelpunkt legt bei allem, was er tut. Er hat als Webentwickler begonnen, ging dann ins Online-Marketing und hat sich da schnell einen Spezialistennamen gemacht für nutzerorientierte Optimierung. Er veranstaltet Konferenzen, er ist Speaker, er veranstaltet Workshops, er veranstaltet Meetups, er ist auf allen Konferenzen zum Thema Marketing und Unternehmensentwicklung immer ein gern gesehener Speaker und Gast. Ich könnte noch so viel über ihn erzählen. Er ist leidenschaftlicher Familienvater. Ich durfte seine Familie vor kurzem in Salzburg wieder kennenlernen. Es ist einfach eine Freude zu sehen, ja, wenn solche Familien einem begegnen. Freut euch also jetzt heute auf sicherlich ein Gespräch voller spannender Insights. Er hat mir schon im Vorgespräch verraten, er wird gerne auch über intime Details reden. Schauen wir mal. Hashtag nicht. Freut euch auf ein Gespräch voller spannender Insights über digitales Marketing, über das Leben und vielleicht auch die ein oder andere Hürde, die man nehmen muss, um dahin zu kommen, wo man gerade ist. Genug der Vorrede. Herzlich willkommen bei Behind the Story. Herzlich willkommen am digitalen Lagerfeuer. Herzlich willkommen, David Odenthal.
Ja, hallo Wolfgang. Herzlichen Dank, dass du mich zu deinem Podcast eingeladen hast und dass ich Gast sein darf.
Ja, sehr, sehr gerne. Und ja, ich habe es ja schon in der Anmoderation gesagt, du bist ein Gast, auf den ich mich sehr freue, weil ich weiß, und das hatte ich ja eben schon so kurz angeteasert, dass das Leben auch bei dir wie bei all unseren Begegnungen, die wir haben im Leben, nicht nur aus Höhen besteht, sondern auch aus Tiefen. Und ich denke, wir werden auch die ein oder andere mal besprechen. Mein Lieber, wo bist du gerade und wie geht's dir?
Also ich sitze gerade in meinem Büro, ja, was ich mir eigens dafür hergerichtet habe, und mir geht's gut. Ich bin gesund, ich bin glücklich, wir haben Freitag. Wie sagt man so schön? TGIF, thank God it's Friday.
Oder hoch die Hände, Wochenende. Ne?
Ja, oder so.
Genau. Ja, wir haben vorhin schon so im Vorgespräch ein bisschen gefrotzelt. Wir sind scheinbar, gehören zu den 2% Menschen in Deutschland, die nicht krank sind. Also ich war ja, ich habe es gesagt, in Würzburg, da waren tatsächlich auch, ich weiß nicht, so roundabout 200 Leute, die alle scheinbar gesund waren, weil keiner hustete oder nieste. Aber es ist doch unheimlich viele, gibt sehr viele kranke Menschen im Moment. Vielleicht senden wir einfach mal die besten Genesungswünsche auch raus an alle, die jetzt vielleicht zuhören und krank sind.
Ja, dem schließe ich mich einfach nur an. Euch allen auf jeden Fall viel Gesundheit, weil das ist das Allerwichtigste. Ein größeres Gut gibt es gar nicht.
Ganz genau. Ja, David, dann steigen wir doch direkt ein. Ich habe dir ja erzählt im Vorgespräch und im Briefing, dieser Podcast hangelt sich ja immer, ich versuche das immer so ein bisschen entlang zu hangeln, an der Heldenreise nach Joseph Campbell. Da gibt es ja bestimmte Elemente und es beginnt natürlich da, im Prinzip, wo dein Bewusstsein beginnt, also wo du dir selbst bewusst wurdest. Das ist meistens so im Alter von 5, 6, 7 Jahren, wenn man in die Schule kommt, an die Vorschule, Kindergarten, falls es das gab, können sich die wenigsten bewusst noch erinnern. Und ich würde einfach gern einsteigen, so wie ich das gerne mache, bei dir auch, auch mit dem Hinweis, wenn du das nicht sagen magst, ist das nicht schlimm, aber mich interessiert natürlich A, ganz kurz, wo bist du aufgewachsen, wo wurdest du geboren und vor allen Dingen auch, was hattest du für Eltern, wie ist dein Verhältnis zu deinen Eltern und was haben die beruflich gemacht, weil ich später noch so ein bisschen reflektiere natürlich auch auf deine Prägung, die du hast.
Wow, das ist der allererste Podcast mit dieser Tiefe in 2, 3 Sätzen. Hut ab. Ganz ehrlich. Also willst du, ich gehe gerne tief.
Ja, gerne.
Stell mir die Fragen, die du mir stellen möchtest, sodass wir uns da Step by Step reinbewegen.
Ja, also dann wäre die erste Frage, wo bist du geboren worden und wie war so die Situation, Elternhaus, Kindheit, Jugend, sagen wir mal bis zur Einschulung?
Also tatsächlich, ich komme aus Schildgen. Also ich bin ja schon immer im Bergischen Land gewesen, bin nie weiter gekommen als der Oberbergische Kreis. Also mich hat es noch nie ins Ausland gezogen, mittlerweile aber mehr, weil ich glaube, ich die große weite Welt kennenlerne oder kennenlernen möchte. Also Schildgen tatsächlich und bin dort bis zu meinem 15. Lebensjahr sehr behütet aufgewachsen. Dachte ich zumindest, weil wir hatten so ein ganz traditionelles Rollenbild. Ich liebe das auch bis heute, traditionelle Rollenbilder. Hatten eine konservative Familie, Sonntagskirche, kennst du wahrscheinlich auch, ja, katholisch erzogen. An sich bis zu dem Zeitpunkt des 14., 15. Lebensjahres glücklicher Sohn, ja, Fußballspieler, ja, hab auch bin sogar bis Bayer Leverkusen gekommen, bis in die Jugendmannschaft, hat das alles da nicht gemacht, weil ich Geld verdienen wollte.
Das Grüße heißt, an Klaus Schenkmann.
Ja, ne, also das war so mein Weg. Ich habe mit 9 Jahren angefangen, Gitarre zu spielen. Das mache ich seither. Ich liebe Bluesgitarre. Also ich war schon immer, wenn ich mich selber jetzt einschätzen dürfte, immer sehr emotional und sensibel. Mhm. Und dann kam für mich im Laufe dieser Zeit ein Riesenbruch. Das war dann mit der Trennung meiner Eltern. Und das war, weiß Gott, nicht schön. Ab dann hat mein Leben sich abrupt gewandelt in eine Richtung, die ich bis dahin nicht kannte.
Wie alt warst du da, wenn ich kurz...
Ja, so 15. Also 14, 15 müsste das gewesen sein, ja.
Mhm. Okay, ja, also 14, 15, Schulzeit, war alles recht harmonisch, wenn ich das so höre. Gitarre gespielt, Fußball gespielt, was man halt so macht.
Ja, ob die Schule jetzt so perfekt war für mich, weiß ich gar nicht. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin zwar gerne zur Schule gegangen, weil ich bin nicht mal der Typ gewesen, der Blödsinn gemacht hat. Ich war nicht mal der hier, ne, so der so Marke Protzer oder Helly Hensenjacke, was früher so normal war. Ja, ich bin in Leverkusen zur Schule gegangen. Das haben alles andere gemacht. Ich war eher der Typ, der ruhig in der Ecke saß, ja, der gern gezockt hat. Also ich war halt auch, erinnert mich irgendwie gerade alles an meinen Sohn. Ich mache die gleiche Zeit, wie ich sie früher hatte, heute nochmal durch. Ja, so, und das war so mein Tun, mein Handeln. Zwar auch mit Freunden treffen, aber ja.
Von Schilden nach Leverkusen bist du selbst mit dem Bus dann immer gefahren, ja, oder wie
von
war
Schildgen
das?
Von Schildgen nach Leverkusen Schildgen, immer mit dem Bus, genau, richtig. Schildchen würde der Bergische
Schildchen sein. Schildchen, aber die Schildbürger haben damit nichts zu tun, ne? Da ist ein G dazwischen.
Tatsächlich gibt es da eine Geschichte zu. Eine
Ach ja, ja, dann ja, lass mich mal hören, Geschichten mag ich. Warte, ich lege noch ganz kurz einen Scheit ans digitale Lagerfeuer an. So, wir lassen es knistern. Okay, jetzt erzähl mal.
Also Schildgen ist ja so eins dieser Vordörfer von Köln. Und soweit ich es richtig zurückverfolgt habe, ist es so, dass die Schildbürger oder die Schildgener sich auch wirklich gewehrt haben, damals schon gegen den Einfluss der Kirche auf der einen Seite, aber auch gegen den Einfluss von außen. Ja, so, sie haben dann wirklich deswegen auch mit Schildern sich versucht zu wehren gegen die Einflüsse. Sie waren eher passiv. Da gibt es dann noch im Laufe der Geschichte viel mit Hexen und all diese Geschichten aus dem Mittelalter, ist ganz spannend. Ich weiß, dass es gibt ja die große Schlacht um Worringen, also wenn man jetzt ganz weit zurückgeht, das war auch der Kampf, muss man mal wirklich digital selber recherchieren, ich hoffe, ich kriege es ganz grob zusammen, vom Grafen von Berg, der dann mit, Bergisch Gladbachern und Schildgängern von einem Fürst zum Krieg gezogen wurde gegen irgendeinen Pfarrer, Papst, weiß ich nicht, die dann auch, ich sag mal, auf dieser Schlacht von Worringen gegeneinander angetreten sind. Das war eine ganz erboste, bittere Schlacht im Mittelalter. Da spürt man, wenn man dahin fährt, das mag jetzt vielleicht ein bisschen verrückt klingen, selbst immer noch, wenn man die Geschichte gehört hat, den Einfluss. Ja, da gibt es sogar ein Haus, Haus Fühlingen, was sogar bis in die NS-Zeit hinein gebaut wurde und eigentlich bis dahin immer in Anführungszeichen verflucht gewesen ist. Das heißt also, jedes Mal, wenn man im späteren Verlauf versucht hat, dort was zu bauen, ist immer schiefgegangen. Das ist total verrückt. Also habe ich sonst nicht viel mit zu tun, aber dieser Einfluss und auch die Geschichte der Schildgänger und der bergischen, also der Bergisch Landbewohner geht sehr weit zurück, bekannt auch als Hafer Spanien, ja, also eine der ärmsten Gegenden in Deutschland, die auch versucht haben, in allerlei Kriegen, sei es vom Mittelalter bis in die Neuzeit rein, sich eben halt von Haferschleim, schwarzem Haferschleim zu ernähren. Also, ja, okay. Also das ist auch unter anderem ein Stück Geschichte Schildgen, aber eben halt auch diese Wehr gegen Dinge von äußeren Einflüssen. Weil sie immer sehr für sich waren.
Ne? Also eine wehrhafte Kultur und wehrhafte Menschen da im Bergischen Land.
Ja, man kann sagen, also es war ja auch, ist ja auch die, ist das richtig? Würde ich jetzt hier einen Kölner haben, ist das die Schelsig? Also die Seite, die als Kölner immer gerne als die andere Seite bezeichnet wird. Das war ja, damals hat Tacitus, also jetzt sind wir schon sehr geschichtlich, unter römischem Einfluss über die Germanen ja geschrieben, dass man Angst vor ihnen haben müsse. Groß, schwer, keilförmig kämpfend, mit Hunden und Oma.
Ja,
und
fressen Kinder?
Was für ein Blödsinn. Aber egal, ne? So, und Schildgen ist ja genau genommen der Teil. Also alles, was dann Richtung Bergisches Land ging und noch tiefer, ich sag mal, in die Wälder rein, war ja tatsächlich dann eher germanisch angehaucht. Ne?
Ja, also verbindet uns ein Stück weit, weil tatsächlich ist es ja so, dass die Römer über den Rhein noch gekommen sind, hier bei uns, bis so ungefähr 50 Kilometer von hier, von mir aus gesehen südlich. Die letzte Bastion war die, wie heißt sie denn jetzt? Die Saalburg bei Frankfurt. Okay. Ein komplett erhaltenes römisches Kastell. Komplett in Originalgröße vorhanden. Das kann ich sehr empfehlen. Und bis dahin sind sie gekommen und weiter nicht nach Norden. Also hier, wo ich jetzt wohne, zum Beispiel in Mittelhessen, waren die Römer nie. Und haben dann immer gesagt, okay, das ist kalt, das sind die Germanen, die fressen Kinder und so weiter. Ja, also, um diesen historischen Teil mal abzurunden. Aber wieder zurück zu dir, David. Was mich noch interessieren würde, wäre einfach die Profession oder beziehungsweise der Beruf deiner Eltern.
Mein Vater war Radio- und Fernsehtechniker, erst angestellt, auch in ich sag mal, höheren Positionen bei Sony. Hat Kameramann, alles, was mit Technik zu tun hat, Dinge gelehrt. Und meine Mutter ist, seitdem sie da ist, Krankenschwester gewesen. Ne? Mhm. Also das sind so die typischen Berufe, die man hatte.
Mhm. Würdest du sagen, das hat dich geprägt? Also erstmal sind beide Angestellte, aber du bist ja jetzt selbstständig.
Nein,
also
mein Vater war erst angestellt, das ist richtig. Ah. Ich kenne seine Geschichte tatsächlich. Der ist dann von Sony zu Garens Battermann. Die Firmen gibt es heute teilweise gar nicht mehr, so wie sie früher existiert haben. Auch Sony gibt es in der Form gar nicht mehr. Ja. Hm. Und irgendwann dann hat er gesagt, weißt du, ich kann das auch selbstständig. Hat sich als Radio- und Fernsehtechniker damals in der Köhlstraße in Köln selbstständig gemacht. Heute ist da ein Jump House und alles anders. Ja. ja. Und dann nahm das Ding seinen Lauf. Witzigerweise war die Selbstständigkeit auch der Einfluss auf Familie. Der war anders. Das war das 14. Lebensjahr und ab da hat sich für mich sehr viel verändert.
Okay. Aber trotzdem hast du beruflich dann doch auch den Weg in die Selbstständigkeit eingeschlagen. Später kommen wir noch zu, aber ja. Hat dich nicht so weit abgeschreckt, dass du gesagt hast oder vielleicht sogar unterbewusst dich entschieden hast, immer angestellt zu sein, sozusagen. Ne?
Richtig.
Mhm. Ja, cool. Und ja, erstmal danke bis hierhin. Damit meine Gäste, also meine Zuhörer, die Gäste, die ich eingeladen habe, ein bisschen besser kennenlernen, machen wir immer eine Schnellfragerunde. Ehrlicherweise, für dich als kleiner Adrenalinstoß, habe ich noch zwei Fragen eingebaut, die du nicht im Briefing stehen hast, die sind aber nicht schlimm. Aber ich habe die tatsächlich in einem anderen Podcast gehört und fand die sehr, sehr schön. Ehrlicherweise weiß ich jetzt gerade auch nicht welchen, weil ich höre so viele Podcasts, ja, also ich würde das nochmal nachweisen, wo ich die Idee geklaut habe. Aber ich würde gerne mit dir mal in die Schnellfragerunde gehen. Die Schnellfragerunde dient einfach dazu. Das heißt nicht, dass du super schnell antworten musst, aber so ein bisschen komprimiert gehen wir da mal rein, damit die Leute einfach wissen, okay, was ist das denn für ein Typ, der da am Mikrofon sitzt im Bergischen Land? Okay?
Schieß los.
Ready. Dann habe ich die erste Frage. Hast du ein Lieblingsbuch? Und wenn ja, welches?
Boah, viele. Ich mag tatsächlich geschichtliche Bücher. Also hier auf den Verweis auf Yuval Noah Harari. Erschreckend, spannend, gut. Zeigt die Moderne und die Vergangenheit. John Streletzky, um sich selber zu motivieren. Es sind also nicht ein Buch, es gibt ganz viele Bücher. Und ich glaube, das letzte prägende Buch für mich war von Ken Mogi, Ikigai.
Kenne ich alle, die du gesagt hast bis dato. Finde ich auch alle richtig cool. Und ich war ja jetzt, ich bin ja bekennender Greater-Besucher. Also ich bin jetzt nicht so ein, du kennst mich ja, ich bin nicht so ein Klangschalentyp, das sage ich immer etwas abwertend, aber nichts gegen Klangschalen, ne? Ich meine, ich bin nicht so sehr spirituell, aber ich mag schon Spiritualität so und ich mag auch dieses 14.000 Leute in Köln in der Arena, alle im gleichen Mindset, das ist eine unfassbare Energie und ich war, bin dieses Jahr zum dritten Mal dort und beim ersten Mal war John Streletzky auf der Bühne. Und ich kann dir sagen, das war so emotional. Du kennst mich, ich bin ja emotionaler Storyteller. Ich mag das eh genau wie du auch, auch Gefühle auszudrücken, auch mal Danke zu sagen. Bist du übrigens auch ein Vertreter dieser Gattung sozusagen. Und auch da danke. Ich weiß, dass du auch vor kurzem erst mal mir gedankt hast, weil ich dir in andere Richtungen Weg geebnet hatte. Aber wir sind so Typen und John Streletzky kommt da rein und er holt diese gesamte Halle ab. Ja? Und es war so emotional und er hat so viele Dinge gesagt, die mich tief im Herzen berührt haben. Also dieser Mensch schreibt nicht nur so gut, der ist tatsächlich auch so gut. Ja. Und ich glaube...
Läuft er dann auch mit dem Hut da rein?
Ja.
Unfassbar.
Ja. Er war mit Hut und in Tropenklamotten. Hat den Hut dann aber, glaube ich, abgesetzt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ist ja schon 2 Jahre her. Und in meinem Alter ist es nicht so einfach, sich so lange zu erinnern. Okay, gibt es einen Ort? Meistens gibt es ja solche spirituellen oder generell so Orte, wo man sagt, okay, wenn ich da bin, dann bin ich... sehr, sehr inspiriert. Gibt es einen Ort, der dich sehr inspiriert?
Schlecht zu sagen. Es ist nicht der eine Ort oder schwer zu sagen vielmehr. Der Ort, den ich liebe, den finde ich mit dem Mountainbike. Also ich fahre dann wirklich in den Wald hinein und da gibt es 2, 3 Stellen, die wir hier oben im Oberbergischen Kreis haben. Wenn ich die passiere, dann halte ich doch an. Bestenfalls bei schönem Wetter und dann fange ich an zu meditieren, innezuhalten und bedanke mich einfach dafür, dass ich da bin, wo ich jetzt bin. Also ich kann den Ort schlecht beschreiben. Da geht kaum einer spazieren, muss man sich vorstellen. Also ich treffe hier, obgleich wir so schöne Ecken und auch Naturparks haben, so wenig Menschen draußen in der Natur. Ich glaube, da ist da ein bisschen verloren gegangen. Aber ja, beim Mountainbiken.
Nächste Parallele zu uns. Ich hatte ja meinen schweren Mountainbike-Unfall, fahre aber ja mittlerweile wieder so die Waldhighways und bin auch hier bei mir im Vogelsberg in Mittelhessen immer und im Sommer sehr gerne unterwegs mit dem E-Bike, mit meiner Partnerin. Und es ist genauso. Auch wenn ich alleine hochfahre auf dem Berg irgendwo und gucke dann ins Tal, ist unfassbar das Gefühl. Und ich sage immer, ich steige mit 4 Problemen aufs Bike und komme mit einem zurück, weil 3 haben sich mittlerweile in Luft aufgelöst. Das ist schon eine coole Sache. Da habe ich auch gute Ideen beim Fahren. Genau. Gibt es ein Lieblingsessen von dir?
Ha, typisch bergisch. 2 Stück. Einmal Irpelschlott.
Kannst du es nochmal in Deutsch sagen?
Irpelschlott. Kartoffelsalat.
Ah, okay, alles klar.
Also das mag ich sehr gerne, aber es muss von Oma sein. Wirklich, es muss von Oma sein. Und das andere, was ich von meiner Mutter von früher noch kenne, ist Möhren untereinander. Jetzt wird es wieder spannend. Kennst du das, Möhren untereinander?
Also Möhren und Kartoffeln gemischt?
Ja, genau, richtig. Schön.
Kartoffelstampf so mit
Möhren. Ja, sagt man bei euch, aber wir sagen bei uns Möhren untereinander. Und ich habe mich auch gefragt, ist das so ein kulturelles, lokales Ding? Aber es scheint bei uns hier im Bergischen so vertreten zu sein als Möhren untereinander. Jeder weiß, was ich meine. Das ist total interessant.
Ja, ja. Also, ja, schön. Also witzig. Und ja, kann ich auch, mag ich auch beides. Es gibt ja ganz viele Menschen, die einem im Leben begegnen. Du hast ja auch schon viele Dinge gemacht. Ich habe es erwähnt in der Anmoderation. Eine Messe oder verschiedene Messen und verschiedene Veranstaltungen selbst veranstaltet. Du kommst viel rum, du hast Kunden. Es gibt viele Menschen, die einem Ratschläge geben. Gibt es so einen Ratschlag, wo du sagst, der ist wirklich, der begleitet mich immer wieder. Den packe ich auch mal aus der Gedankenschublade, wenn es mir gerade nicht so gut geht oder wenn ich ein Problem habe. Gibt es da einen?
Also Ratschläge, ich finde, es ist, das ist aber meine Meinung, Ratschläge zu geben, immer schwer, weil ich für den Moment, wenn mir jemand gegenübertreten würde und mich fragen würde, nicht weiß, in welcher Situation er genauer steckt. Ich würde also mehr Fragen stellen und dann Ratschlag geben können. Ich glaube, der Beste ist, du musst nur Mut haben, es zu tun. Niemals stehen bleiben.
Ja, witzig. Also witzig insofern, ja, weil das, es gleicht sich so oft. Ich habe jetzt die 14. Folge und ganz viele Menschen sagen, mach es, geh weiter, bleib nie stehen, mach einfach immer irgendwie weiter, und das ist schon cool. Aber ich finde auch die Eröffnung, die du hattest, einfach viele Fragen stellen, auch schon ein guter Ratschlag. Stellt mehr Fragen, das ist, glaube ich, auch wichtig. Ja,
ja, also, wichtig ist, ich glaube, das ist die Kunst, ist die richtigen Fragen zu stellen. Mhm. Du kannst 1000 Fragen stellen, aber die 1001. kann die richtige sein.
Was macht eine gute Frage aus für dich?
Ich glaube, die beste Frage ist, warum?
Einfach so.
Ja, warum? Also im Zusammenhang, das ist auch schön, wenn du mit den Leuten sprichst, man erwartet gar in jedem Gespräch immer eine gewisse Oberflächlichkeit. Und man ist nicht von mir gewohnt, oder wenn die Menschen mich nicht kennen, dass ich eigentlich, also ich wirke, man hat mir mal gesagt, ich wirke arrogant. Und manche sagen auch, ich wäre unnahbar. Und wenn man sich aber mit mir unterhalten würde, und wenn ich natürlich auch, ich habe auch einen Kopf oft voll, ne? Das kennst du als Unternehmer, du fährst mit 4 Problemen den Berg rauf und kommst mit 2 wieder runter, die lösen sich auch alle nicht von alleine. Aber wenn du dann mal in die Gespräche gehst und du hörst diese Probleme an, oder zuhören ist ja schon eine Kunst in der heutigen Zeit, und dann stellst du die Frage, aber warum machst du das? Und meistens merkst du plötzlich, wie laut das Uhrwerk bei dem Gegenüber anfängt zu rattern und dann erstmal ein paar Sekunden lang nichts kommt, weil sie mit der Frage nicht gerechnet haben. Mhm. Also das ist vielleicht auch die Prägung, über die wir vielleicht auch später sprechen, aber es ist halt so dieser Golden Circle. Simon Sinek hat ihn ja nur gestohlen von Gartner, und sage ich mal ganz frech, weil es die Kernfrage im Leben, unabhängig von jedem Beruf, den wir hier ausführen, ist, warum tun wir, was wir tun? Was strebt uns an, das zu tun? Ja? Mhm. Oder beziehst auf Websites, ne? Was verkaufst du denn eigentlich und wie verkaufst du das? Ich meine, das sind so die typischen Fragen, die man kennt. Aber diese Kernfrage, warum? Was treibt dich an? Das sind doch genau die Dinge, die die anderen wissen wollen.
Und das Storytelling sagt, im Storytelling sage ich immer, was steht auf deinem Buch drauf? Wenn dein Leben ein Buch ist, wie ist der Titel? Definier mal den Titel. Und das ist so dieses Why, ja?
Genau.
Ja, okay, gut. Kommen wir ein bisschen mehr zu den profanen Dingen des digitalen Lebens. Welche App benutzt du am häufigsten?
Am besten die App, wo ich die roten Punkte wegmachen kann. WhatsApp. Also das ist nicht WhatsApp. Tatsächlich ist das bei mir E-Mail. Und ich müsste jetzt nachgucken. Also, wie gesagt, und Kryptowährungen.
Krypto,
also, ja, das mache ich sehr gerne. Aber,
okay,
das,
neue Facette.
Ja.
Also, du hast 25 Bitcoins, schätze ich?
Nein. Nicht einen einzigen habe ich. Und ich werd mir auch einen Teufel tun, die holen. Also, das mag auch Gründe haben, aber gut. Mhm.
Ja, hast du denn, also Kryptowährung heißt dann, du hast in andere Kryptowährungen investiert, ja. Spielst dann ein bisschen mit rum und guckst dir die Kurse an und so weiter.
Ja.
Cool. Bei Olympia würde ich dich am ehesten sehen in der Sportart?
Boah, ich selber. Kugelstoßen.
Kugelstoßen? Wieso? Hast du das schon mal gemacht? Oder?
Nö. Wahrscheinlich, weil ich es noch nie gemacht habe. Ne?
Okay. Also Leichtathletik eher. Ich hätte jetzt Fußball getippt.
Fußball.
Du bist ambitionierter Fußballtrainer und.
Ja. Ja, aber der Witz ist, wenn ich an Olympia denke, oder dann denke ich immer an alles andere als Fußball.
Stimmt, ich auch. Und ich finde es auch immer irgendwie, es gibt ja so diese, man sagt ja immer so, oh, die Nationalmannschaft wird schon wieder schlecht und Handball schon wieder ausgeschieden und dies und das. So, wenn es dann immer so heißt, die deutsche Fußballnationalmannschaft hat sich nicht für Olympia qualifiziert, denke ich immer so, so what?
Ja. Spielen die da Fußball?
Ja, das ist also wirklich die erste Frage. Bei Frauen hat das irgendwie einen anderen Stellenwert, finde ich. Also beim Frauenfußball, finde ich, da ist es irgendwie wichtiger, Olympia, das olympische Turnier, als bei den Herren. Weiß auch nicht. Also, okay, bin ich bei dir. So, und jetzt kommt die Frage FSK 16 im Briefing, über die du gestolpert bist. Was machst du morgens als erstes, wenn du aufwachst? Und noch kurz zur Erläuterung. Es geht natürlich darum, bist du so ein Stehaufmännchen im Sinne von 6 Uhr klingelt der Wecker, 6 Uhr und 30 Sekunden steht David gut gelaunt im Bad und singt? Oder bist du so ein Typ, 6 Uhr klingelt der Wecker und bitte lass mich mal bis 7.30 Uhr in Ruhe, weil ihr geht mir alle auf die Nerven?
Also ich würde Letzteres unterschreiben. Da muss ich mal echt, wie kann man das hier, eine Lanze für meine Frau brechen. Also sie ist diejenige, die morgens...
Sehr gerne und grüße an sie.
Sie ist diejenige, die morgens aufsteht. Sie ist diejenige, die morgens die Kinder fertig macht. Sie ist diejenige, die morgens sagt so, und jetzt ab in die Schule. Wir teilen uns das zwar auf, dass ich 2 Tage in der Woche das Gleiche tue, aber ich tue mich unfassbar schwer morgens. Das ist, früher war das mal, es hat sich gewandelt. Früher war das voll meine Zeit. Morgens um 6 Uhr raus, volle Freude, yeah, bam, ab in den Beruf, ne? Macht man ja mit Leidenschaft und so weiter und so fort. Aber mittlerweile so, ich bin jetzt 41, ich bin so dankbar, wenn ich morgens noch mal eine halbe Stunde trotz Weckerklingeln liegen bleiben darf. Mhm. Ja, das ist... Und das ist alles FSK 16. Es passiert auch nichts. Also das ist der Standard. Also Zähne putzen, fertig machen, let's go.
Erstmal ins Leben rein.
Ja. Was ich neu implementiert habe, ist tatsächlich morgens Trainingseinheiten machen. Mhm. Aber das war auch etwas, was ich musste aufgrund ein paar gewisser Dinge,
die kommen passiert wir noch zu, glaube ich. Ja, genau. Ist ja bei mir ähnlich mit meinem Unfall. Ich muss 2-mal die Woche morgens trainieren. Für meine Schulter, weil sonst wäre die überhaupt nicht mehr zu benutzen. Die wird auch steif, wenn ich sie nicht ständig trainiere.
Das ist schade, ja.
Ja, weil ja keine Muskulatur mehr da ist. Und insofern haben wir da ähnliche sozusagen Bedingungen, die uns aber vielleicht in die richtige Richtung auch schubsen. Ja? Also ist ja dann auch irgendwie ein Muss, was aber ich mittlerweile akzeptiert habe und auch nicht als schlimm empfinde. Sondern es ist eben dann auch mal Me-Time. Du kümmerst dich um dich selbst und am Ende kommt es ja auch deiner Familie und deinen Kunden und allen zugute. Ja, und ich finde auch deine Frau, auch hier Grüße von mir an sie. Wir haben uns ja nur, glaube ich, 2 oder 3 Mal getroffen bis jetzt, aber ist auch eine ganz, ganz angenehme und tolle Person und ihr passt auch sehr, sehr gut zusammen, muss ich mal sagen. So als
ganz Familie. Ehrlich, ohne sie wäre ich nicht hier. Hm. Das geht nicht, wenn du als Team nicht zusammenspielst. Hm.
Ja, cool. Und ich glaube, da hat dich ja auch deine Vergangenheit dann geprägt, dass das merkt man auch, dass Familie bei dir einen hohen Stellenwert hat. Das habe ich in Salzburg gemerkt, als sie auch bei dir waren in deinem Vortrag. Das habe ich ja mitbekommen. Ich war ja auch da, habe dir ja auch zugehört. Und ja, also sehr schön. Gehen wir mal weiter in den Fragen. Du hast die Chance, ich habe eine Superkraft in diesem Podcast, nämlich ich kann dir ermöglichen, mit einer historischen Person deiner Wahl, egal wie lange sie schon tot ist oder ob noch lebend, mal einen Tag zu verbringen. Du hättest diese Wahl. Wen würdest du nehmen?
Karl den Großen.
Warum? Warum? Da ist die Frage. Ach, guck mal, ich habe schon gelernt.
Ja, also eigentlich gibt es viele tolle Menschen, die ich mal kennenlernen würde. Aber ich glaube, es ist schwer. Also Karl der Große lebt nicht mehr. Ne? Es ist, ist so schwer.
Na, ich sage ja, ich kann das organisieren.
Ja, bitte, mach mal. Also er ist einer der modernen Performer, die Deutschland verändert haben. Der ein sehr großes Land von Frankreich bis zur anderen Seite, ich weiß nicht, ob da Polen noch zugehört, aber der hat es ja geschafft, verschiedene Länder, die unterschiedliche Sprachen hatten, von einem zum anderen, wo es ja verschiedene Statthalter gab, sie alle zusammenzufassen, zusammengehalten zusammen. Er war derjenige, der die Dreifelderwirtschaft erfunden hat und somit die Menschen auch in den Genuss gebracht hat, vernünftigen Felderanbau zu schaffen und dass die Menschen auch sich ernähren konnten. Er war derjenige, der eigentlich keine Zwietracht gesät hat, das muss man ja mal dazu sagen, sondern er war derjenige, der es geschafft hat, eben diesen Zusammenhalt zu schaffen. Einer der wenigen, wo ich sagen würde, Hut ab.
Ich bin kein Historiker, aber was ich auch gelernt habe über Karl den Großen, auch jetzt vor kurzem war ich in Dresden, da hat er auch seine Spuren ja hinterlassen natürlich. Und was ich auch über den gelernt habe, ist, dass er tatsächlich, ich sag mal, so ein Anti-Trump-Typ gewesen sein muss. Also wirklich einer, der vereint hat, der Diskussion damals immer auf das Niveau von damals runtergebrochen, gefördert hat, der Austausch gefördert hat, der kulturellen Austausch gefördert hat. Also ich glaube, das war wirklich ein großer. Ja? Also deswegen bin ich bei dir. Ich würde das Gespräch sehr gerne ermöglichen. Ich wäre aber auch gern dabei. bin ich
bei dir. Lass mal zusammen machen.
Wir machen
einen Podcast mit dem.
Mit ihm, das wäre es, ja genau. Ja. Okay, mein Lieber, jetzt kommen die 2 Fragen, die du nicht kennst. Aber ich glaube, A, sie werden dich nicht erschrecken und B, sie werden dir auch keine Probleme bereiten, hoffe ich. Es geht darum, dass du jetzt spontan antwortest, wirklich aus dem Bauch heraus. Sag mir mal 2 Begriffe, 2 Worte, nur die Worte, die zu dir gut passen.
Glück. Erfolg.
Glück und Erfolg. Und jetzt habe ich das Pendant, nämlich zwei Begriffe, wo du sagst, die passen überhaupt nicht zu mir.
Ach, das ist schwer. Arrogant. Also was man zu mir sagt. Mhm. Manchmal, es mag nicht überall passen. Lustlos.
Mhm. Du hast immer Lust?
Viel.
Mhm. Okay. Und du bist, ja, okay, du bist ein sehr offener Mensch, das kann ich auch bestätigen. Also vielleicht jetzt schon mal als Klammer, um das, was wir bisher besprochen haben, an euch da draußen auch. Ich möchte ja immer, dass wir alle gemeinsam lernen. Und David ist so ein Typ, ich kann das bestätigen. Ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die, wenn sie dich auf der Bühne sehen oder so, oft als Veranstalter oder dir so begegnen, dass sie sagen, oh, ich weiß nicht so, ich gehe nicht so an ihn ran oder so, dass da so eine Ignoranz Barriere oder so irgendwie ist. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt anders nennen solle, aber ich kann nur sagen, und das Learning ist, vielleicht geht einfach mal auf die Menschen zu und macht eure eigenen Erfahrungen mit Menschen. Ganz egal, wie sie auf den ersten Blick scheinen, wagt vielleicht einfach mal den zweiten Blick. Und dann kann ich sagen, im Fall von David werdet ihr ganz, ganz sicher nicht enttäuscht sein. So, mein Lieber, jetzt gehen wir, also vielen Dank, das waren, halt, jetzt hätte ich beinahe eine Schnellfrage vergessen, um Gottes Willen, ja, die letzte Schnellfrage, und die ist auch immer sehr, sehr schön, finde ich, bin gespannt, was du sagst, was war das letzte Geschenk, das du dir selbst gemacht hast?
Also, wie gesagt, ich entsage mich ja jedem Materialismus mittlerweile, obwohl das auch nicht so ganz stimmt, ich sage dem jetzt gleichzeitig, während ich es gesagt habe, ich habe mir tatsächlich gerade was gegönnt, wird jetzt nicht jeder mögen, ich habe mir ein Audi A5, als Unternehmer durfte ich das jetzt mal, ich habe mir das als Belohnung gegeben, ein Audi A5 als Benziner gegönnt, tatsächlich.
Kombi?
Nein, kein Kombi.
Oh, das ist okay. Dann lasse ich es gelten.
Weil
wenn du jetzt wieder so eine Familienkutsche gekauft hättest, dann hätte ich gesagt, nee, Moment.
Haben wir, und das ist auch ein Plug-in-Hybrid und ist auch eigentlich so das Beste, was man machen kann, Plug-in-Hybriden meiner Meinung nach. Und aber ich bin Audi-Fan, war ich schon immer und ich habe mir das nie gegönnt. Wollte ich nicht, da war ich einfach zu, ja...
Sparsam.
Zu sparsam.
Zu rational.
Ja, ob das jetzt rational... Ja, das stimmt. Ja. Unterschreibe ich so.
Ja. Okay, ja, cool. Finde ich richtig gut und gibt dir ja auch ein gutes Feeling dann, wenn du in dem Auto sitzt. Das gönne ich dir. Okay, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter in deiner Bio. Also, ich würde jetzt mal sagen, so die ersten Schuljahre haben wir abgehakt und wir haben auch gemerkt, dass du eine relativ behütete, so hätte ich das jetzt zusammengefasst, Kindheit hattest. Relativ normale, gesittete Verhältnisse. Bis zu dem Zeitpunkt 14, 15, als deine Eltern sich getrennt haben. Und das ist ja normalerweise, das ist genau der Zeitpunkt, wo ich normal im Podcast auch immer reingehe, weil wir sagen, im Storytelling nennen wir das der auslösende Vorfall oder der Ruf zum Abenteuer. Meistens ist das so die Phase bei Jungs vielleicht ein bisschen später, Mädchen sind da meistens ein bisschen früher, dass man so mit 13, 14, 15 in dieser Zeit daneben, dass die Eltern komisch werden, die ersten Partys, Küsse und so weiter. Aber man merkt irgendwie auch manchmal schon intrinsisch so eine Motivation, dass einen irgendwas antreibt, was einen später vielleicht auch beruflich begleitet. Und meine Frage ist, gab es da schon so eine Gabelung? Hattest du da schon irgendwie eine Idee, was du gerne machen möchtest? Und wie ging dein Weg dann weiter?
Oh, völlig untypisch zu alledem, was du da gerade gesagt hast.
Schön.
Manchmal denke ich, es wäre auch schön gewesen, hätte ich das vielleicht in der Form etwas intensiver erlebt. Habe ich aber nicht. Meine Eltern haben sich getrennt. Die Art und Weise, wie sie sich getrennt haben, war nicht gut. Also das heißt, mein Vater hat Dinge gemacht, Bremsrelais-Kabel durchgeschnitten, als wir gehen wollten. Also der hat wirklich alles dafür getan, dass wir nicht gehen. Und das war für mich schon so ein Einfluss. Also da hatte ich mehr Furcht als Angst. Angst ist ja etwas, was du geprägt bekommst. Mhm. Furcht ist etwas, was wirklich aus dem Inneren kommt. Da hatten wir also wirklich Furcht. Und das hat mich so sehr geprägt, dass wir dann in dieses Zuhause nicht mehr zurückgekommen sind. Also sowohl meine Schwester nicht, als ich nicht, als auch meine Mama nicht mehr.
Und Grüße übrigens an deine Schwester, die ich ja auch kenne.
Und ja, ich weiß gar nicht, ob sie es so gut findet, dass ich jetzt das hier so an die Öffentlichkeit gebe, aber ich finde, wir sind alle Menschen und wir haben alle unsere Erlebnisse, alles, was wir tun, unsere Handlungen, unsere Worte, unsere Energie, die wir in etwas geben, sie prägt uns und sie prägt auch das Leben und wir können alle nur voneinander lernen.
Ja, und viel mehr Details werden wir auch nicht verraten und Grüße an dich, wenn du zuhörst. Das ist in meinem Podcast so, die Menschen sind sehr offen und ich liebe das auch. Also sei nicht böse mit David, nee, wenn dann schimpf mich.
Nö, ich finde, das ist okay so. Also ich weiß ja, wo ich meine Grenzen ziehe. Mhm. Ja, und dann kann man das sagen, in einer gewissen Hinsicht konnte ich entscheiden, will ich bei meiner Tante bleiben, was ich nicht wollte, weil ich mich da nicht wohlgefühlt habe, oder gehe ich einen anderen Weg? Mhm. Und eigentlich habe ich ab dem Alter eine gewisse Zeit keine Schule mehr besucht. Und ich bin tatsächlich zu einem Alkoholiker nach Wermelskirchen obdachlos geworden, gegangen. Das heißt, ich habe mich bewusst für diese Situation entschieden.
Mit 15,
und,
oder?
Ja. Mhm. Und ich hatte das Einzige, was ich hatte, ein altes Handy. Das war ein Sagem. Ich weiß gar nicht mal, welche Version.
Krass, ich hatte auch ein Sagem früher.
Das ja komm, hatten wir alle.
Also, das gibt's ja nicht.
Wahnsinn. Ja, und dann hatte ich so eine alte Liege, die man früher, kennst du diese Liegen, die man noch aufklappen musste mit diesen Retro-Bustern?
Mit so drei Beinen.
Ja, genau. So, yeah. Und das und natürlich ein Kopfkissen und eine Decke. Mehr hatte ich gar nicht. Und dann habe ich ja erstmal irgendwo in Wermelskirchen gelebt und dann bin ich dann zu diesem Alkoholiker gekommen und dann habe ich in dieser Wohnung, wo nichts drin war, wo wirklich nichts drin war, außer dieser Mann, da, ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Ich kann es dir bis heute nicht erklären und ich kann mich immer nur noch dran erinnern. Morgens, abends, morgens, abends, morgens. Also es ist immer das Gleiche gewesen. Einschlafen, drüber nachdenken, was ist hier gerade passiert? Kommst du als Mensch damit klar? Einschlafen. Wach werden, was willst du in deinem Leben eigentlich schaffen? Wo willst du hin? Willst du das gleiche Leben wieder einschlafen? Obacht, mein Vater war selbstständig. Ich war noch zu jung, um irgendwas eigentlich hätte entscheiden zu können. Und trotzdem hat mich das, lass mich das als Universum bezeichnen, in Ruhe gelassen. Es kam von außen nicht dieser Einfluss, wo ist das Jugendamt, wer holt mich hier ab, damit ich in die Schule gehe. Das war nicht da. Also ich fand es auch gut, weil ich glaube, dieser Einfluss von Menschen, die nicht wissen, was los ist, wie man sich als Kind fühlt, in einer solchen Situation zu sein, nicht zu wissen, was machst du jetzt, wo gehst du hin? Also ich hatte diesen Halt nicht mehr, der war komplett von jetzt auf gleich weg. Also stell dir einen schwarzen Raum vor, du stehst drin und jetzt darfst du den Raum selber gestalten. Du kannst ihn jetzt mit Licht füllen oder du kannst ins Dunkle gehen. Klingt ein bisschen verrückt, aber so in etwa muss man sich das, so war das für mich. Da war jetzt nun mal kein anderer. Ne?
Aber wenn ich da kurz rein darf, wenn ich jetzt mir diese Situation vorstelle und ich habe tatsächlich gerade so ein bisschen Gänsehaut, weil das wusste ich alles über dich nicht und das hebt natürlich meine Wertschätzung für dich noch mehr. Aber wenn ich jetzt an die Situation denke, jetzt stelle ich mir einen 15-jährigen Jungen vor, dessen Welt gerade ein Stück weit auseinandergebrochen ist, der haltlos durch die Gegend treibt mit ein bisschen paar Utensilien, an denen er sich festhält, weil das irgendwie Heimat ist, eine Liege, ein Kissen, ja, und so. Was war es denn jetzt letztlich, das dich dazu gebracht hat, nicht ins Bodenlose zu fallen? Das muss ja irgendwas gewesen sein, was dir Halt gegeben hat in der Situation.
Mein Glaube.
Also deine Religion in dem Fall?
Ja. Mhm.
Magst du es noch mal ein bisschen ausführen, oder?
Also im Laufe meiner Zeit habe ich so viele Dinge erlebt, wo man jetzt sagen müsste, der ist verrückt oder so, aber das hat mich auch geprägt. Also ich habe wirklich viel gebetet, ich habe daran geglaubt, dass ich nicht alleine bin in dieser Situation. Musste ich hatte ja auch keine andere Wahl. Drum ist der Glaube erst einmal an was anderes erstmal so ein bisschen fern. Ne? So irgendwas da draußen soll sein. Es gibt ja Menschen, die sagen, das gibt es nicht. Es gibt andere Menschen, die sagen, das gibt es. Es ist ja meine Entscheidung. Das muss keiner gutheißen, das muss keiner schlechtheißen. Es ist einfach nur annehmen, dass jemand so denkt und fühlt. Egal welchen Glauben übrigens. Ne? Also ich muss das akzeptieren und das ist auch okay für mich. Ich hatte jetzt im Laufe meiner letzten Jahre viel Chancen, auch die islamische Seite kennenzulernen. Ja, und auch da gilt, lass es zu. Ne? Was denken die, was glauben die? Und ich hatte das Gleiche eben halt in dem Moment, ich habe geglaubt, ist ja egal an was. So, und natürlich Jesus Christus, ich bin katholisch erzogen, also an was sollte ich sonst glauben? Meine Prägung war so. Und vor allen Dingen mit jedem Tag, wo ich diesen Menschen um mich herum hatte, der halt auch viel Alkohol getrunken hat und eigentlich dessen Küche nur aus Bierkästen bestand, ganz bestimmt nicht an den Alkohol, sondern an mich. Ich konnte also entscheiden, diesen Menschen, der da vielleicht zwischendurch mal da war und eigentlich sonst nie da war, war auch eine sehr karge Wohnung, also da war eigentlich nichts, es ist wie obdachlos. Ich meine, obdachlos ist Quatsch, das wäre für jeden Obdachlosen eigentlich jetzt gemein, weil die sitzen unter der Brücke, die haben vielleicht auch wenig und noch viel weniger wie ich. Ich hatte die Chance, zu entscheiden, wohin zu gehen. Ich weiß manchmal nicht, ob diese Menschen die Chance haben. Ne? Oder in welchem Malheur die stecken. Ich kann nur für mich reden. Und in dem Moment wusste ich, nur ich und kein anderer kann das verändern. Natürlich mit dem Glauben, der mir geholfen hat. Ne? Auch an etwas anderes, was mir vielleicht helfen könnte. Ob das Self-Fulfilling Prophecy ist, ich weiß es nicht. Also es war dieser Moment, der dann irgendwann gesagt hat, du kannst das jetzt hier so weitermachen. Du siehst diesen Menschen, der dann immer zur Bierflasche greift. Ne? Du kannst das so wie der machen. Oder du gehst jetzt einfach irgendwo hin, wo noch keiner hingegangen ist, zumindest aus deiner eigenen Perspektive. Weil welche hast du mit 15? Erklär es mir. Also welcher da draußen hat mit 15 die Perspektive, etwas aus sich zu machen? Wer kriegt vorgelebt, etwas aus sich zu machen? Die meisten, ich muss das ganz böse sagen, Eltern, Helikoptereltern, ne? Ja, du schaffst das, du bist gut, du bist toll. Und wohlbehütet, ich kenne das, dieses Wohlbehütete eben ab dem Zeitpunkt nicht mehr. So, ich glaube, da muss selber was kommen. Du brauchst deinen Eigenantrieb. Den hast du oder den hast du nicht. Du hast die Entscheidung. Ich konnte entscheiden. Der Typ mit der Alkoholflasche, lass es als dunkle bezeichnen. Der Mann ist trotzdem nett. Ich werde ihn dafür jetzt nicht verurteilen, nur weil er das gemacht hat. Der hat seine eigenen Probleme. Oder selbst entscheiden.
Er hat dir ja auch Obdach gegeben. Und hat dich in seine Wohnung gelassen?
Das war
sicherlich auch ein entscheidender Weg.
Ja, das war auch sehr viel, dass man Menschen gar nicht, obgleich sie Probleme haben, in irgendeine Sparte oder in irgendeine Schublade reinstecken muss. Sie haben alle ihre Probleme, nur keiner hört ihnen zu.
Also ich glaube, alle Menschen, die eine Sucht haben in irgendeiner Form, sind ja trotzdem Menschen. Es gibt sozusagen genauso gute und böse Süchtige, wie es gute und böse Nichtsüchtige gibt. Also richtig. Das finde ich auch wichtig zu sagen. Trotzdem würde ich jetzt gerne noch einmal in das Thema rein. Und ich muss ehrlich sagen, das war jetzt schon sehr emotional auch. Aber was mich schon wundert an der Stelle, ist die falsche Einleitung. Was mich jetzt so triggert und was ich gerne fragen würde, ist, du hast jetzt gesagt, okay, dein Glaube hat dir stark geholfen. Du hast auch gebetet mit 15 dann. Ja. Also ich würde schon gern auch mal wissen, was du dann so konkret gebetet hast, aber so intim will ich gar nicht fragen, musst du auch nicht sagen. Aber du hast vorhin mehrfach erwähnt, das Universum hat dir den und den Weg gezeigt oder das und das gemacht. Und also sprichst du aber nicht über Gott, sondern sprichst du mehr so virtuell über das Universum an der Stelle.
Ich kann dir das nicht sagen. Also ich weiß das schon mal gar nicht. Ich weiß nur, für den Moment habe ich an das geglaubt, was man mir ja geprägt gegeben hat. Also wenn du katholisch erzogen wirst, bist du geprägt, dass du das Kreuz machst, dann bist du geprägt, das Vaterunser zu beten und dann kannst du deinen Dank aussprechen für etwas oder um etwas bitten. Und dann schließt du ab. Das ist das, was im Katholizismus geprägt wird. Ne? So, und das habe ich gemacht. So, und ob da oben jetzt jemand am Stuhl sitzt und sagt, dem Jungen, den helfen wir jetzt, so schön auf Kölsch, stelle ich mir den übrigens vor.
Ne? Natürlich.
Wer weiß, sind für einen Bart. Ne? Ist wahrscheinlich Karl der Große.
Ja. Nein, also, natürlich. Und hat einen Geißbock auf der Brust. Das ist doch klar.
Genau, so. So stelle ich mir das vor. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Das ist ja unsere Vorstellungskraft. Das kann das, was auch immer sein. Ich weiß es nicht.
Ja, okay. Jetzt lass uns einfach in den Weg mal ein Stück weitergehen, weil jetzt ist ja umso spannender, sozusagen, das ist ja ein völlig untypischer Weg. Also mit 15, 16, in dieser Phase hatte ich noch nie einen Gast, der jetzt an der Stelle ist, wo du in der Geschichte bist, in deiner ganz persönlichen Heldenreise. Jetzt erzähl doch mal, wie ging es denn dann weiter? Du hast ja dann irgendwann auch, ja, wie soll ich sagen, auf den normalen Weg zurückgefunden oder so, keine Ahnung. Erklär mal, wie ging dein Leben dann weiter?
Irgendwann, also das sind auch so viele, also wenn ich heute drüber nachdenke, so viele witzige Geschichten passiert. Aber es ist so gewesen, irgendwann rief meine Mutter mich an und hat gesagt, also man kann sich ja jetzt von außen fragen, wo war denn die Mutter, warum hat die nicht geholfen? Lassen wir es alles stehen. Die haben in dem Moment ihre eigene Reise gehabt. Ja, es ist ja meine bewusste Entscheidung gewesen. Ne? Lassen wir alle Fragen stehen. Wer jetzt Fragen hat, kann mich ja, nee, anrufen bitte nicht dazu, weil ich muss auch arbeiten, aber wie auch immer, wenn man sich...
Genau, ihr findet David bei LinkedIn und sonst überall.
Ich sag
davidodenthal.de.
Ja, genau. Inshallah, sage ich dann nur, so Gott will. Ne, so, also, so, und gehen wir mal weiter. Also, meine Mutter hatte mich angerufen und meinte dann, wir haben eine Bleibe als Familie zu dritt und wir können dann von dem Ort, wo wir dann bleiben, losstarten und dann unsere eigene Reise beginnen. Dann haben wir eine Wohnung gefunden oder eine Bleibe bei einem guten Bekannten, der in Wildberger Hütte gewohnt hat. Das sind so, boah, keine Ahnung, 70, 80 Kilometer weg von eigentlich Leverkusen, wenn nicht sogar 100 Kilometer weg von Leverkusen. Und so bin ich dann als Junge dort eigentlich nur morgens um 4 Uhr aufgestanden, mich fertig gemacht und dann mit dem Auto von Wildberger Hütte, könnt ihr selber schauen, geht in Google Maps rein, ich weiß die Kilometerzahl nicht, nach Schildgen, dann in den Bus, um mit dem Bus in die Schule zu fahren. Und ich weiß noch, am ersten Tag, ich stand, dann ging die Klassentür auf, alle guckten, David, wo kommst du denn her?
Wieder da?
Ja, wieder da. Und das war so geil, wir hatten dann wir hatten so einen tollen Klassenzusammenhalt. Ich bin jedem einzelnen Menschen aus dieser Klasse, das weiß keiner von denen, so dankbar.
Warum wissen die das nicht? Trefft ihr euch nicht oder
seht
ihr euch
nicht mehr? Nein, Kontakt ist nahezu null. Wir hatten irgendwann mal ein Klassentreffen und da waren nur 7, 8 Leute da, weil alle irgendwie ihren eigenen Weg gehen. Und sicherlich haben sich auch viele verändert. Manche sind gar nicht gleich geblieben, aber viele sind auch sehr herzlich. Also ich weiß, an dem Tag hatte ich Französischunterricht. Wir mussten eine Arbeit schreiben. Ich hatte natürlich null gelernt, woher und wie auch. Ich setzte mich also rein, Französischarbeit geschrieben, abgegeben. Ich so, keine Ahnung, das ist alles, das wird nichts. Wusste ich schon von vornherein, so ein bisschen geprägt als Kind. Mist, wenn du schlechte Note nach Hause bringst, ja auch doof, ne? Und dann weiß ich noch, haben wir ein paar Tage später die Arbeit wiederbekommen, war eine 6. Die gesamte Klasse kannte mein Ergebnis, ist aufgestanden und hat von der Lehrerin verlangt, dass wir die Arbeit neu schreiben. Und das war wegen mir. Wir haben sie neu geschrieben, ich habe eine 4 geschrieben. Aber
yay.
Eine 4. Heute, es reicht aus. Heute interessiert kein Mensch mehr deine Note. Aber ja. Es ging um das Zusammenhalten von einem Klassenverbund. Das hatte ich in dieser Form vorher noch nie erlebt. Und ich fand, das war für mich eins der einschneidenden Erlebnisse, sonst würde ich es jetzt nicht erzählen.
Und in der super. Geschichte, wenn ich kurz rein darf, ja, weil ich gerade wieder Gänsehaut habe, in der Geschichte, haltlos, also geborgen, plötzlich haltlos, schwarzer Raum, aus dem Leben raus für eine Zeit, wieder in die Klasse rein, plötzlich, und dann Zusammenhalt.
Ja.
Das ist genau das, glaube ich, was Menschsein auch ausmacht. Und da siehst du mal, mein Lieber, die Arbeit, wahrscheinlich weißt du nicht mehr, was in der Arbeit abgefragt wurde.
Nö.
Fakten hast du vergessen, aber den Moment, die Emotion, die wirst du nie vergessen. Und das ist eben genau das, was ich immer sage. Und das macht Geschichten so wertvoll.
Ja, Storytelling, ne? Die Prägung findet über Geschichten statt.
Ja, definitiv. Gut, jetzt bist du wieder in deiner Klasse, du bist zurück, ihr habt eine Bleibe. Wie ging es denn dann weiter? Ich will ja schon so ein bisschen auch auf deinen beruflichen Weg reflektieren.
Ich hab dann angefangen, mich damit zu beschäftigen, wie man Rechner zusammenbaut. Also wirklich Motherboard auf, RAM-Bausteine rein, RAM-Bausteine wieder raus, viel gezockt, festgestellt, ist zu langsam, was brauchst du? Besseren Prozessor, dies, das, jenes, Ananas. Ne? Also einfach mal alles ausprobiert, dann Games. Ich konnte mir Spiele gar nicht leisten, habe ich mich gefragt, Mist, wie kommst du denn da dran? Ja, dann natürlich irgendwann angefangen zu jobben. Dann haben wir irgendwann eine Wohnung. Das hat über ein Jahr gedauert. Die Fahrerei da irgendwie 4, 5 Stunden zur Schule und wieder zurück. Haben wir dann eine Wohnung in Odenthal gefunden. Ist ganz witzig. Tatsächlich stammen wir sogar vom ursprünglichen Namensgeber ab.
Mhm.
Wusste ich auch nicht, ist sogar in unserem Stammbaum ganz weit zurückzugehen. Jedenfalls in Odenthal ist neben Schildgen und von dort an habe ich dann meine Reise gemacht, habe gekellnert abends, um mir das Geld zu verdienen, was ich dann investiert habe, um Dinge zusammenzubauen. Dann habe ich meine ersten Entwicklungen für so ein Unreal Tournament, das war früher so das Spiel des gängigen Gamers, ja, Ego-Shooter. Dann hieß es, komm, wir machen einen Clan. Dann habe ich angefangen, die Website dafür zu programmieren. Und das war schon so die erste Richtung. Ne?
Okay, also
baust du mal Webseiten für Merkt Clans man, ja. und so. Ja, und das hat sich dann dadurch ergeben, ja.
Cool. Und das heißt jetzt so faktenbasiert, irgendwann hast du deine Ausbildung gemacht zum
Ja,
oder wie ging es dann weiter? Schule?
Eigentlich, ja, nach der Schule klassisch abgeschnitten, 3 und bin dann irgendwann in Jahrespraktikum bei einer Agentur gegangen, hier bei uns, witzigerweise in Lindlar, das ist ja noch um die Ecke von Engelskirchen, also ne, ist ja irgendwie geschickt, dass man dann am Ende in Engelskirchen wohnt, was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste. Mhm. Da hat man dann so seine Erlebnisse gehabt, erstmal so typisch gestaltungstechnische Dinge, sie glaubten alle viel mehr an Printdokumente und Flyer und Co., bis es dann hieß, kannst doch programmieren. Ich sage, ja, kriege ich schon hin. Habe mich dann dran gesetzt, habe dann mit Adobe Go Live und alles, was so an Frontpage-Editoren irgendwie da waren, programmiert, meine erste Joomla-Seite gebaut.
Yay.
Weißt du, so, wo du sagst, so Joomla heute. Ich habe das früher sogar Joomla genannt, weil ich es nicht besser wusste. Weißt du?
Ja, ich bin Joomla-Proklamierer.
Joomla, genau.
Klingt trotzdem gut, ne?
Ja, ne? Klingt super.
Klingt fancy, genau.
Ja, solche Sachen. Und dann weiß ich noch, dann bin ich das, die waren dann auch miteinander irgendwie verwandt von der, wie war die Reise? Genau, dann von diesem Jahrespraktikum. Ich bin Andreas Jansen. Ich werde das hier auch nochmal offen sagen. Das war derjenige, der mir damals dann die Möglichkeit zum Jahrespraktikum gegeben hat. Heute Sugarpool. Sehr dankbar, weil es war eine doch, ich sag mal, sehr coole Erfahrung, aber auch harte Erziehung, die man dann auch mal genießen musste, um einfach mal in das Leben reinzuschnuppern. Bin dann in eine Ausbildung gegangen bei einem Verlag, als Verlagskaufmann. Mhm. Hab dann alle anderen Seiten kennengelernt, die nötig sind. Ne? Auch da harte Erziehung, sehr viel Verlagsinternas kennengelernt. Also wie lebt ein Verlag, wie funktioniert ein Verlag? Das war dann auch so ein IT-Verlag. Also das heißt, der war dann schon gegeben. Und da hatte ich dann auch ein cooles Erlebnis. Da sind wir dann irgendwann mal, damals war das noch die Cebit, kennst du die?
Natürlich.
Da musste ich damals immer die Zeitschriften austragen. Das heißt, du warst dann irgendwie, sind dann dahin gefahren, hast dann irgendwie diese so ein riesen Mengen an Zeitschriften unterwegs, irgendwie zum, damals noch mit Titelblatt Sennheiser. Dann bin ich dann zum Sennheiser hin mit dem Sackkarren, habe dann die Sachen da abgestellt und sagte, ich hätte jetzt, mein Auftrag ist jetzt hier, dass ich Ihnen die Magazine mit Ihrem Titel zur Verfügung stelle. Und vor mir stand der Marketingmanager, ich blöde Auszubildender, natürlich keine Ahnung. Ja, komm doch mit hoch, war damals so ein doppelstöckiger Messestand, ja. Mhm. Und ich natürlich, ach super, kommst du nach oben, ne? Und dann setzen wir uns oben hin, willst du eine Cola? Unten steht immer noch die Sackkarre mit den Zeitschriften, ne? Ja, ich nehme eine Cola. Hast du Hunger? Ja, was gibt's denn hier so? Jägerschnitzel mit Pommes. Ja, dann nehme ich doch Jägerschnitzel mit Pommes. Kam so ein älterer Typ, weiße Haare daneben, wir haben uns super unterhalten, ich am Essen, ich am Trinken. Ja, und wo kommst du her? Ach, IT-Director, super, total spannend, schön. Ja, übrigens, stell mich vor, ich bin der Herr Sennheiser. Mhm. Ich Auszubildender sitze, hab ihn am Essen. Ja, okay, irgendwie dann eine halbe Stunde geplappert, gegessen, war auch lecker, bin dann runter, steht mein Chef vor mir. Was machst du hier? Ich die Zeitschriften, ja. Weißt du, auf wen ich hier warte? Ich sag, ich habe keine Ahnung. Also, und dann kam hinter mir halt der Herr Sennheiser runter, dann haben die sich unterhalten und sind dann halt hochgegangen. Ja, und da war er sich nachher am Kaputtlachen. Du ist da oben in Schnitzel mit dem Geschäftsführer und ich will einen Termin mit ihm machen. Weißt du?
Spricht aber eigentlich für Herrn Sennheiser auch die Geschichte, ne?
Ja, dass total. Also
sehr nahbar war sozusagen.
Das war, also da habe ich so viele tolle Erlebnisse gehabt. Oder ich laufe über den Gang, habe wieder die Zeitschriften, irgendein anderes, musste die irgendwo anders hinbringen. Ich weiß gar nicht mal, ob es das gleiche Jahr war. Das ist bei mir alles verschwommen. Und dann ist mir diese blöde Sackkarre nach vorne umgekippt. Alle Zeitschriften auf dem Boden verteilt. Dann, damals war die Cebat ja noch extrem voll. Du hast tausende von Menschen um dich herum gehabt. Und dann kamen da so ein paar Hünen, so ein, weißt du, so schwer bepackte Security. Und ich denke mir, was wollen die? Ich muss die Zeitschriften einräumen. Ne? Ich wollte meine Aufgabe irgendwie erledigen. Zusammengeräumt, der Typ kickte die so ein bisschen mit den Füßen beiseite. Da habe ich auch nur gedacht, was für ein Vogel. Und dann lief dann dahinter ein Typ mit Brille und so ein Pullover rum. Halb groß Brille. Und er guckte mich so an, so auf Englisch, was ist denn das für ein Magazin? Ich so, kannst du haben hier, ne? Damals noch mit meinem Englisch. Oh, nice, thank you. Ja, bitteschön. Ich so, blöd Mann. Weißt du, ich war so ein bisschen enttäuscht. Ich muss ja hier die Zeitschriften wegräumen. Gingen die weiter. Dahinter kam der Anzeigenleiter von uns. Er guckt mich an, Augen auf, Mund auf. Ich so, was ist denn? Helf mir doch mal. Ja, weißt du, wen du da gerade begegnet bist? Ich sag, ich habe keine Ahnung, ich muss die Zeitschriften aufheben. Das war Bill Gates.
Nein.
Und ich wollte diese blöden Zeitschriften nur aufräumen. Also,
du weißt bist du, Bill Gates begegnet?
Ja, toll. Ist super.
Also, du hast ja Bill Gates persönlich eine Zeitung in die Hand gedrückt.
Ja, und?
Ich kann den Podcast jetzt nicht mehr weitermachen. Es tut mir leid.
Damals war damals.
Ich erstaunte es
heute. Nee, das ist total irrelevant. Es ist total irrelevant. Es ist total irrelevant. Das ist ein Mensch. Das ist, ja. Und damals hatte ich eine Aufgabe und ich wollte meine Aufgabe erfüllen. Wusste ich, ob ich sie gut gemacht habe? Keine Ahnung. Ich wollte einfach nur meine Aufgabe erfüllen.
Krasse Geschichte. Und ja,
die also das sind so die einzigen zwei. Die anderen waren eigentlich nur mit Schmerzen. Wenn du so viel läufst, hast du Blasen in den Füßen. Weißt du? Also ansonsten ist alles völlig irrelevant.
Das Sebel ist für mich nach wie vor immer noch ein Faszinosum, weil es für mich die Geschichte eines Niedergangs ist irgendwie. Also so eine weltdominierende Messe für IT hätte meines Erachtens heute noch eine Daseinsberechtigung in anderer Form sicherlich, mit anderen Themen, aber naja, egal. Könnte man an anderer Stelle mal drüber reden. Ja, mein Lieber, jetzt sind wir Verlagsgeschichten weiter. Wo sind wir jetzt?
Dann wollte ich mich selbstständig machen.
Sag mir mal kurz so, in welchem Alter du jetzt bist ungefähr.
Ich bin jetzt, gerade nach der CeBIT 2002 bis, doch 2002, dann war ich fertig. Dann sollte ich eigentlich gezogen werden, wie man das ja eigentlich von früher so kennt. Das ist dann irgendwie nicht passiert, weil man dann irgendwie kurz vor knapp gesagt hat, man braucht es dann doch nicht mehr. Also ich gehörte wirklich zur Generation der Letzten, die hätten gezogen werden müssen. Mhm. Das hat sich dann ergeben als, tja, tut mir leid, muss doch nicht. Und dann wurde ich ein Jahr arbeitslos und dann habe ich eine Anstellung gefunden, auch bei einer Agentur. Und aus dieser Agentur heraus habe ich festgestellt, total toll alles, ich mache mich einfach selbstständig. Und das war dann 2006. Und seitdem bin ich selbstständig.
Und 2006 hast du was gegründet? Schon Conversion Digital?
Nee, also das war ein klassisches Einzelunternehmen. Bau mal Websites, hier mal ein paar Magazine, ein paar Flyer gesetzt für Industrieunternehmen. Alles, was sich ergeben hat. Ja, so ich weiß heute noch meinen ersten Kunden. Ich weiß nicht, hat man wahrscheinlich alle mal ausprobiert, so eine esoterische Frau, die irgendwelche Flyer haben wollte oder so. Ja, ganz liebe Frau, ich kenne sie heute noch. Mit der habe ich ja nichts mehr zu tun, aber ich bin ja vor Jahren noch mal begegnet. Ich gesagt, weißt du eigentlich, dass du damals meine erste Kundin warst? Sagt sie, ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. So, die Frau ist auch weit über 80.
Ja. Ne, liebe das, wenn man alte Weggefährten, Kunden, Kollegen trifft, das heute Kollegen von vor 30 Jahren und man setzt sich zusammen, trinkt einen Kaffee. Ich liebe das.
Das ist schön. Das ist
unfassbar.
Kannst du ganz viele tolle Geschichten aus anderer Perspektive erfahren und so. Ne?
Genau.
Also ich lasse dann außen vor, was sie tun. Manche sind ja so ein bisschen für sich, so esoterisch ist jetzt auch nicht meine Welt, aber
ja. So, dann bist du Einzelkämpfer und machst Flyer und Webseiten und hast irgendwann die Idee, ich müsste eigentlich skalieren? Oder wie ging es dann
weiter? Ich habe einfach weitergemacht. Dann bin ich in den SEO-Bereich reingekommen, damals den ersten SEO-Day besucht. Das ging dann bis...
Wie lange ist das eigentlich her? SEO-Day, ich glaube 10 oder?
Ich habe keine Ahnung. Das ist alles, also ich bin, wenn du so willst, 99 angefangen zu programmieren. Ne? Also das war so die Zeit. Und dann bis 2006 und bis dahin hat sich die Welt ja schon 20 Mal gedreht oder 100.000 Mal gedreht. Und dann fängst du halt an, dich zu verändern. So, das ging dann, ich sag mal, bis 2009 oder was, 2010. Und dann hast du dir Gedanken gemacht, willst du das so weitermachen? Irgendwelche Webseiten für Leute bauen, die eigentlich nur da sind und die überhaupt nichts bringen. Da gab es ja dann schon so die ersten, also 2010 waren wir schon deutlich weiter, aber so in dem Rahmen, ein paar Jahre vorher, Performance-Marketing, ne, war ja dann schon Thema, SEO, ne, war schon ein Thema. Und ich habe mich immer sehr geärgert darüber, wenn die Kunden zu mir gesagt haben, hör mal, das ist eine schöne Seite, aber ich habe keine Kunden. Und da habe ich mich verändert. Und das weiß ich noch, da saß ich bei meiner Oma in diesem, kennst du diese Stühle, die man vor- und zurückfahren kann, hoch- und runterfahren kann?
Ja, natürlich, ja. Und diese Fernsehsessel oder so, ne?
Genau. Und da saß ich in diesem blöden Stuhl und schaute auf diesen uralten Schrank, dunkelbraun mit diesen komischen Bausteinfenstern, was weiß ich. Und denk mir so, das kann nicht sein, du musst irgendwas machen, dass du die Leute mehr Richtung Kauf bekommst. Und da habe ich dann Daniel Schlicker kennengelernt. Also kannte ihn schon ganz grob und habe gesagt, hör mal, du bist doch Programmierer, lass uns doch ein Mouse-Tracking-Tool, also natürlich mit ein bisschen Vor-Thematik, lass uns doch mal zusammen ein Werkzeug bauen, was wir so ein bisschen auf den Markt bringen. Das ist dann geboren worden durch einen Kunden, der mehr von uns wollte. Das war damals WPC Preisbrecher und Dann haben wir das erste Heatmap-Tool integriert, einfach so mal gucken, ob es was bringt. Und die haben dann richtig Umsatz gemacht. Und da war das Werkzeug geboren, die Idee geboren. Conversion-Optimierung war plötzlich ein Riesenthema. Und so bin ich im Prinzip nach vorne gestolpert und habe die Hand in der richtigen Zeit aufgehalten. Mhm. Weitergemacht, weiterentwickelt.
Gab es in der Phase von, ich fange bei dem Verlag an, bis ich habe mich selbstständig gemacht, bis ich bin jetzt bei der Tool-Programmierung, nochmal Momente, wo du gebetet hast, intensiv?
Viele.
Also ich meine, heute noch?
Ja, also mittlerweile fühle ich mich irgendwie so angekommen, so glücklich mit dem Umstand, wie er jetzt passiert ist. Also nicht irgendwie zu sagen, kennst du diese typische Frage, wenn man so hört, wenn du heute die Chance hast, nochmal die Zeit zurückzudrehen, würdest du was verändern? Ich würde sagen, nein. Weil ich kann, erstens ist das Quatsch, zweitens ist es gut so, wie es passiert ist. Mhm. Weil alles, selbst dieser Moment alleine in dem Raum von dem Alkoholiker mit der Pritsche, mit dem Sarg im Handy, bis heute hat mich ja zu dem gemacht, was ich bin. Mhm. Warum soll ich an dem was ändern? Dann würde ich ja nicht mehr an mich selber glauben.
Sehr private Frage und ich sag's immer, wenn du nicht antworten magst, sag's bitte. Also ist wirklich so, ja. Aber leben deine Eltern noch?
Ja.
Liebst du deine Eltern noch?
Ja und nein.
Hm. Also hast du noch Mama, Kontakt ja, zu ihnen?
Mama ja, ja auf jeden Fall. Mhm. Boah, Papa, wenn du das hörst, es tut mir einfach leid, aber du hast Fehler gemacht, die haben mir sehr weh getan und das wird sich auch nie ändern. Das kann ich nicht. Also ich versuche zu verzeihen, das ist sehr schwer. Aber es ist eine Sache, sagen wir es mal so, verzeihen ja. Mhm. Vergeben vielleicht. Verändert das was? Nein. Die Frage ist, ich werfe sie zurück, ist die Erkenntnis bei dem Menschen gegenüber, der die Situation aus seiner Perspektive, also die meines Vaters, und da habe ich schon genügend Reflexion zu sagen, vielleicht war es ein Grund, warum er so reagiert hat. Aber wenn er genügend Reflexion hat und die Größe hat zu sagen, wir ändern das, dann erwarte ich, so wie mein Sohn das von mir erwartet, Papa, mir tut was weh, ich will was anders machen, würde ich das von ihm auch erwarten. Kann ich das erwarten? Nein. Aber ich weiß, was es mit mir gemacht hat.
Mhm. Ja, starkes Statement, finde ich. Du hast eben reflektiert auf Umstände in der jüngsten Vergangenheit. Und ich werde es nicht explizit nennen, sondern ich werde dir die Möglichkeit geben, das so zu formulieren, wie du magst. Aber ich weiß, in deinem Leben ging es ja auch nicht. Und das ist immer so auf der Zielgeraden des Podcasts immer auch der Punkt, wo ich mit den Leuten und mit meinen Gästen drüber rede. Es geht ja nicht nur immer nach vorne. Jetzt hatten wir bei dir ja schon dunkle Momente, die hast du ja auch so genannt, den dunklen Raum. Aber ich frage immer explizit nochmal an der Stelle auch, weil das Leben besteht ja nicht aus Highlights. Das Leben besteht ja aus, wie ein Biorhythmus, aus Ups und Downs. Ja. Und das darf man akzeptieren und man darf auch wissen, dass aus Brüchen und aus schlimmen Dingen, die einem passieren im Leben, im Job, in der Liebe, egal wo, dass man immer weitermachen sollte. Deswegen fand ich auch deinen Slogan vorhin sehr, sehr passend oder dein Fazit, so dein Tipp. Bleib nie stehen, geh immer weiter, weil in der Retroperspektive hat alles auch irgendwie einen Sinn. Ja, und die Frage war, was möchtest du erzählen, was dein Leben nochmal maßgeblich beeinflusst hat in letzter Zeit?
Also in diesen Jahren jetzt?
Oder und
jetzt?
Vielleicht, David, noch eine Sache, weil wir es komplett so ein bisschen ausgeblendet haben und wir können das auch machen, aber ich würde schon auch gerne, wenn du das magst, deiner Familie den Raum geben, weil ich weiß ja, wie sehr du deine Familie magst. Zumindest auch deine Frau, du hast es ein, zwei Mal erwähnt, ohne sie wärst du nicht hier, wo du bist. Vielleicht auch noch mal kurz reflektieren, wie du so als Vater bist, wie deine Geschichte dich dahin geprägt hat, wie du jetzt auch dich verhältst in der Familie.
Das ist so eine gute Frage. Es ist so ein krasser Podcast. Also vielleicht zur ersten Frage zurück. Mhm. Hat mich irgendwas in dieser Zeit von, sagen wir 1999 bis da, wo ich jetzt Conversion Digital, übrigens erst 2018, also ich habe der GmbH den Hafen erst dann gegeben. Mhm. Ja, natürlich, als Unternehmer, ich weiß gar nicht, wie oft ich gefühlt im Zelt gewohnt habe. Also gefühlt, ne, wenn du weißt, was ich meine. Du hast Projekte, die laufen gut. Du hast aber auch Projekte, wo die Leute auf dich zukommen und sagen, ey, das war richtig scheiße. Hm. Ne, die kommen. Wir hatten auch Situationen, auch mit unserem Mouse-Tracking-Tool, wo wir Sachen erlebt haben, da darf ich die Firmen nicht nennen, wo ich gedacht habe, ach du Jemine, wenn das jetzt so rauskommt. Weißt du, also da hast du halt einfach schlichtweg Momente erlebt, da habe ich, und das war auch eine Kombi-Fehlentscheidungen mit Verkettungen, wo du wirklich sagst, und das steht in den Medien. Weißt du so, oh Gott, Hilfe, was ist hier passiert?
Ich bin tot,
das war's. Ja. Mein Ruf ist vorbei. Ich gehe nach Kinder, Familie, komm, vergess es. Wo ist der Bach? Ich stürze mich aus dem Erdgeschoss. Also, weißt du, so ganz viele Dinge gingen mir durch den Kopf, wirklich. Mhm. Also, ich hatte nie den Moment daran gedacht, mich irgendwie selber, ne? Also, das auf gar keinen Fall, weil das geht bei mir nicht, das resoniert nicht, ne? Aber du hast ganz viele Gedanken gehabt, du fängst wieder irgendwo an zu arbeiten. Mhm. Ne? Auch mit viel Frage um Selbstbewusstsein. Warum ist das passiert? Warum hast du nicht aufgepasst? Sehr viel reflektiert. Ich bin dann auch sehr für mich. Ich versuche das erst selbst zu lösen. Ne? Dunkler Raum, aus dem musst du raus, machst Licht an. Ne? So, und das habe ich auch immer so getan. Also das heißt, es gab für mich nie erst einmal nicht die Frage, gibt es im Außen eine Lösung für ein Problem, sondern kann ich das selber lösen? So, und so habe ich mich aus Projekten, die gut wie schlecht laufen, herausgekämpft. Und habe auch, dann irgendwann sicherlich im Außen auch die Hilfe gesucht. Das kam aber erst mit und mit.
Und worauf ich auch noch reflektieren wollte mit der Frage, ist natürlich die gesundheitliche Situation, weil ich ja weiß, dass du auch.
Das hat ganz lange gedauert, bis es.
Hürden zu nehmen hattest, sozusagen. Und wie gehst du damit um?
Ja, also erstmal vorweg, um diese Geschichte zu komplettieren, falls es die Leser und Zuhörer da draußen interessiert. Also von mir hat man ja nie irgendwie gehört, oh, der, ne, so der steht wie ein Stein im Strom, ne, also im Wasser, der ist nicht umkippbar und so. Das habe ich auch mir alles mal irgendwann sagen lassen, wo ich mir sage, ja, das ist das, was ihr von vorne in der Fassade seht. Ne? Also im Hintergrund sieht das nun mal ganz anders aus. Ich hatte natürlich auch privat die Situation mit Familie, die jetzt eher so bei meinen Eltern zu suchen ist, hat sich ja nicht verändert. Also da kämpfst du, wenn Eltern älter werden, kämpfst du ja ganz andere Gefechte. Ne? Was machst du, wenn deine Mutter einen Schlaganfall hat? Was machst du, wenn deine Mutter zweimal operiert werden muss, wenn sie sich nicht bewegen kann? Ne? Lässt du sie liegen? Nein, das tust du nicht. Du musst also Unterstützung leisten. Das zerrt alles an einem. Also das sind so die letzten Jahre gewesen, wo ich auch gesagt habe, Konferenzen, nee, also gerade nicht. Ne? Wo du dann eher so in Privaten drin bist. Bis dann irgendwann, wenn du alles versuchst, Richtung Entwicklung, unternehmerisch weiterkommen, dann hast du noch die Kinder, die willst du glücklich machen. Das war letztes Jahr, darauf willst du hinaus vermutlich. Irgendwann morgens der Körper sagt, bis hierhin und nicht weiter. Und ich habe das gerade gestern, habe ich noch ein YouTube-Video von Dieter Lange gehört. Ne, hier Creator, und der hat es halt auch gesagt, so, und wenn der Geist dir sagt, wenn du auf deinen Geist nicht hörst, dann sagt dir dein Körper irgendwann, dass du nicht mehr weiter kannst. Und die Symptome waren eines Schlaganfalls ähnlich, und meine Tochter lag noch neben mir im Bett und schlief. Das war halt einer dieser Tage, wo ich morgens dafür da war, meine Tochter wohl behütet in die Schule zu bringen. Und das ging nicht mehr. Ich lag da, ich hatte Lähmungserscheinungen, ich hatte Schwierigkeiten, mich zu bewegen. Ich bin aufgestanden, es war so schlimm, das Gefühl von, ich kann das, falls sich jemand da hineinfühlen möchte und auch vielleicht sagt, ich bin selbstständig und ich schaffe alles, ja, aber achte auf deinen Körper, der dir dann plötzlich sagt, hier stimmt was nicht, Kaltschweiß, alles falsch, fühlt sich wie das Ende an, keine Ahnung, ist es das, ich weiß es nicht, ne? Und Ambulanz angerufen, ja, wir kommen vorbei, ich so, nee, ich mach da. Da kam wieder der David, der so stark sein wollte. Ich mache das alleine. Ne? Und dann sagen die, sie haben eine Tochter da liegen, richtig? Ja. Dann, wir kommen jetzt vorbei. Denken Sie an Ihre Tochter. Nein, ich schaffe das. Und dann habe ich aufgelegt. Ich muss einen am Sender gehabt haben. Also, mit Verlaub. Frau angerufen, Frau kam vorbei, ins Krankenhaus gefahren. Alle Checks gemacht. Es gibt ein Bild von mir, wie ich da sitze mit allen Kabeln. Ich habe echt gedacht, scheiße, was ist hier los? Ganz komisch so. Und es stellte sich heraus, es war ja nur ein Verdacht, es stellte sich heraus, dass tatsächlich Bandscheibenwirbel bei mir, das war dann erst später rausgekommen, im oberen Halswirbelbereich die gleichen Symptome wie einen Schlaganfall hervorbringen können, die dafür gesorgt haben, dass ich dieses Gefühl hatte. Ich weiß nicht, wem ich jetzt danken soll dafür, dass es nur das war, nur in Anführungszeichen das, aber es hat mir gezeigt, ey, Junge, so nicht, du hast ein
Leben. Der Warnschuss war vielleicht der gleiche, wie wenn es ein Schlaganfall gewesen wäre.
Was weiß ich, und ich will auch nicht wissen, wie es ist, also wirklich nicht. Es hat mich so verändert, das hätte ich nicht gedacht. Ich war plötzlich in der Lage, was du vorher nicht bist. Und das habe ich auch gelesen, so oft in Büchern. Und es ist was anderes, Bücher zu lesen und zu sagen, ja, das wäre gut, wenn du es machst. Nein, du brauchst im Leben diesen Schlag vor die von dem Bug, ne? Dass dir sagt, so bis hierhin und nicht weiter. Du musst an dich persönlich denken. Du musst zusehen, dass du selber du bist. Du hast nur dieses eine Leben. Du hast keine zweite Chance für das zweite Leben. Was kannst du verändern? Bist du für deine Kinder gut genug da? Die Frage übrigens. Und die Antwort war, immer bin ich genug da. Ich habe, man sagt ja manchmal, turn the inside out, das ist so ein bisschen Selbstheilung. Ich empfinde, dass ich bei den ersten Schritten meines Sohnes nicht dabei war. Ich weiß noch, ich saß im Raum und ich hatte ein Kundenprojekt abzubearbeiten. Meine Frau rief von draußen und wir haben bei uns in so einem Haus Alsbach, heißt das, ist ein Schloss, gewohnt. Das war wirklich ein Schloss mit Brunnen in der Mitte, wirklich richtig schön. Und da hatten wir die Gehöfte nebendran, waren umgebaut als Büroräume, bei mir direkt mit Anschluss an das Zuhause, weil wir da auch gewohnt haben am Anfang. Und ich schaute durch diese uralten Fenster auf diese gelben auf diesen schönen Innenhof und sah meinen Sohn ganz kurz über die Wiese am Brunnen entlanglaufen. Alle waren am Freuen, waren sich am Freuen, dass mein Sohn gerade die Schritte gemacht hatte. Und was habe ich gemacht? Ich habe auf diesen blöden Bildschirm mit meinem blöden Projekt geachtet. Das sind so Momente, die kriegst du nicht raus aus dem Kopf. Also da weißt du, du hast den Schritt, also da wusste ich, diesen Schritt hast du falsch gemacht. Heute bin ich Fußballtrainer der C-Jugend und begleite meinen Sohn als Trainer, um für ihn da zu sein. Und jetzt sind Kinder nun mal älter, wenn sie in die Pubertät kommen, dann entwickeln die sich nochmal ganz anders. Ne? Wir sagen mittlerweile, die Eltern verändern sich. Ne? Also aus dessen Perspektive sind es immer die Eltern, die sich verändern. Ne? Die Kinder werden natürlich anders, kannst du denen aber so nicht sagen. Also ich versuche das zu kompensieren für mich. Für mich persönlich, aber letztendlich auch irgendwo, um zu zeigen, um mir selber auch zu sagen, bin ich ein guter Vater, weil auf der einen Seite mache ich das alles irgendwo für etwas, ne? Bis zu dem Klatsch und war das alles gut genug? Gut, sei es drum. Letztes Jahr habe ich das getan, was ich noch nie getan habe. Ich habe Urlaub genommen und zwar 6 Stück hintereinander. Das war auch davor, hatten wir Urlaube, Kleinurlaub in Heiligendamm, weiß ich wo. Wir sind am Ende des Jahres Salzburg gewesen. Ich habe die Familie mitgenommen. Ich habe etwas gemacht, was der gute Deutsche, der genormte gute Deutsche niemals machen würde. Seine Kinder von der Schule nehmen und mit ihnen eine Woche nach Salzburg fahren. Kann mich jetzt jeder hassen für, aber wir haben alle nur ein Leben. Und es ist eine Bildungsreise gewesen, weil mein Sohn hat für sich erkannt, was ich tue. Das war so wertvoll, der redet heute noch davon. Der spricht davon, boah, Papa, dann hatte er mir seine PowerPoint-Präsentation gezeigt, da ging es um Röteln. Ich habe so an meine PowerPoint-Präsentation gedacht und musste grinsen. Aber du kannst natürlich als Vater nicht sagen, ne? Das sieht bei mir anders aus. Und bin dann mit ihm so ins Gespräch gegangen, wie fühlst du dich dabei, sieht es gut aus? Und dann hat er gesagt, Papa, ganz ehrlich, deine Präsentation sieht schon mächtig cool aus. Hat eine Woche gedauert. Dann saßen wir im Auto auf dem Weg zum Fußball und sagt der Papa, kann ich eigentlich ein iMac haben? Ich will auch Keynote-Präsentation machen und ich will eigentlich auch das Gleiche machen wie du, weil das war schon richtig cool, was du da gemacht hast. Dafür stehe ich auf. Dafür
mache ich das. Und ich kann dir eins verraten, David, diesen Moment in Salzburg, als du auf der Bühne standest und dein Sohn und deine Tochter dir zugeschaut haben, vergessen die in ihrem ganzen Leben nicht mehr. Scheiß auf 3 Tage Schule, sorry. Ja. Also ist mal kein Aufruf, Kinder von der Schule zu nehmen. Idealerweise macht man sowas am Wochenende oder in den Ferien, aber wenn es mal nicht anders geht und es gibt so einen prägenden Moment im Leben für Kinder, dann ist er einfach wertvoller als 2 Tage Schule.
Das ist so. Es geht ja, ich will auch nicht dazu aufrufen, die Kinder von der Schule zu nehmen. Ganz im Gegenteil, ich glaube, ich habe Freunde, die wirklich einen verrückten Weg gegangen sind, auch ganz weg von allem. Kann man drüber streiten, aber ich muss an der Stelle sagen, manchmal ist es gut, wenn man den Kindern eine andere Perspektive zeigt, weil nichts ist so beständig wie die Veränderung. Und die Veränderung erleben wir ja gerade selber. Und die Kinder müssen das miterleben dürfen. Ne?
Auch Kinder müssen bereit sein, in transformatorischen Zeiten zu leben. Und ich glaube, das ist eine wichtige Eigenschaft, die man denen mitgeben muss. Richtig. Mein Lieber, ich könnte dir 2 Stunden zuhören. Wir sind schon bei 1:15 fast. Deswegen speichere ich mir die Frage nach Mentoren. Ich habe mir 2 aufgeschrieben. Daniel Schlicker Und Andreas Jansen, die hast du erwähnt.
Das sind Mitkollegen gewesen, ja.
Kollegen und Menschen, die dich begleitet haben sozusagen. Vielleicht sogar der Mann mit dem Alkohol, so würde ich ihn jetzt mal nennen.
Es gibt noch zwei.
Also
zwei Jungen,
gerne.
Also die möchte ich wirklich nennen.
Sehr gerne.
Die haben Overheat mitgeprägt und einen essentiellen Anteil. Das war einmal Ismail Celik. Ismail Celik war unser Vertriebsass. Super Typ, kann ich wirklich nur empfehlen. Ganz, ganz, ganz toller Mensch. Mhm. Und ich weiß noch, das war übrigens eine Bühnenprägung, 2 Minuten mehr brauche ich nicht dafür, CMCX, Jahr 2000, schieß mich tot, ich weiß es nicht mehr, Bühne, München. 5 Minuten Zeit, ich gehe auf die Bühne, keine Ahnung, was ich sage, stehe da, kein einziges Wort rausbekommen, gezittert, keine Ahnung, was Sache ist, irgendein Blödsinn erzählt, die Leute sind gegangen. Ich habe gedacht, das ist das Schlimmste, was hier passieren kann. Er hat zugehört, ist zu mir gegangen, hat gesagt, pass auf David, ich habe gelernt, Leute zu hypnotisieren. Wollen wir es machen? Ich habe es gemacht. Ein Jahr später, gleicher Ort, gleiche Welle, gleiche Veranstaltung. Danke René Kühn dafür nochmal, dass wir die Gelegenheit hatten, als Overheat dort zu sein. Wieder auf die Bühne, wir das Thema Hypnose durchgemacht. Ich mir voll bewusst, dass ich es voll durchrocke. Ich bin auf die Bühne gegangen, ich habe die Bühne gerockt. Das konnte ich nur, weil es Menschen gibt, die mir geholfen haben, zu verstehen, wie es funktioniert. Und ein zweiter Dank geht raus, nicht an meinen Bruder. Ich habe keinen Bruder. Das haben viele da draußen gedacht. Julian Odenthal, der hat lange bei mir im Unternehmen gearbeitet.
An der Stelle Grüße auch an Mario Jung.
Ja,
passiert uns ständig.
Wollte ich gerade sagen, kennst du, ne?
Ja, Mario war ja auch in Würzburg und ich habe natürlich wieder das falsche Badge bekommen am Anfang, ne? Obwohl ich Speaker war und er nicht. Egal, ja, kenne ich das Problem, ja.
Ja, also es ist mein Cousin, es ist nicht mein Bruder. Ne? Mhm. Also die waren Teil von Overheat, sie haben die Zeit mitgeprägt, auf jeden Fall, muss man sagen.
Cool.
Ich kann noch viele mehr nennen, aber ich glaube, dann würde ich hier eine Abendtafel aufbauen.
Vielleicht nennst du noch einen, denn wir sind tatsächlich bei den Abschlussfragen.
Ja.
Vielleicht nennst du noch einen, weil ich habe eine Frage, das heißt, ist einer deiner Mentoren oder ein anderer Mensch, den du noch in deiner Vita, dem du begegnet bist, so, dass du sagen würdest, das ist eine interessante Geschichte, eine interessante Biografie. Übrigens vielen Dank nochmal jetzt schon, dass du deine geteilt hast, war unfassbar emotional, also es gibt nicht gut und schlecht bei meinen Podcasts, aber das war einer von denen, der mich sehr, sehr, sehr berührt hat, muss ich sagen. Also danke dir, David, dafür. Hast du eine Empfehlung von einem Menschen, wo du sagst, okay, der hat auch eine interessante Vita, lad den mal in den Podcast ein?
Ja,
oder
Josh Kontuna. Er ist Mitkollege bei uns, ist auch mit investiert. Ein unfassbar toller Mensch mit sehr, sehr viel Erfahrung. Kenn ich.
Ja.
Kann ich nur empfehlen. Er hat auch Bücher geschrieben. Ja, sehr auch Bücher geschrieben, mit Kivon gut unterwegs. Wie gesagt, ich kenne ihn auch als Mensch und ich schätze ihn wirklich sehr. Also den solltest du auf jeden Fall einladen.
Sehr cool, mache ich. David, habe ich dir irgendeine Frage nicht gestellt, die du gerne beantworten möchtest?
Nein, das entscheidest du, welche Frage du noch nicht gestellt hast.
Okay, dann habe ich nur noch eine einzige Sache. Du darfst heute Abend deine Augen schließen, beim ins Bett gehen und dir etwas wünschen. Und das, was du dir heute Abend fest wünschst, für dich, für deine Kinder, für deine Familie, für die Welt, für wen auch immer, wird morgen passieren. Was ist anders auf der Welt morgen?
Lass diesen Blödsinn enden, der da draußen passiert. Kriege, Spaltung, ob rechts oder links, und ich meine es, wie ich sage. Es ist so unnötig. Das ist alles Quatsch. Es macht keinen Sinn, sich so zu streiten auf politischer Ebene oder auf menschlicher Ebene, ob religiös oder es ist alles Quatsch. Ich wünsche mir, das ist total bescheuert, eigentlich sind das so jetzt diese Topmodels oder Models, die auf die Bühne gehen und sagen, ich wünsche mir Weltfrieden. Aber ich glaube, wir leben in einer Zeit der Erkenntnis, in einer Zeit der Achtsamkeit und vor allen Dingen in einer Zeit, wo wir einander vergeben müssen. Und vor allen Dingen gemeinsam zusammenstehen. Und ich darf sagen, ich habe es erlebt, aus dem schwarzen Raum in die Klasse rein, schlechte Note geschrieben, alle stehen auf und sind füreinander da. Das wünsche ich mir für alle Menschen da draußen wirklich. Egal woher oder was auch immer.
Zusammenhalt.
Genau, das ist das, was ich mir wünsche.
David, ganz lieben herzlichen Dank. Das war eine super, super schöne Folge. Und wieder mal für mich der Beweis dafür, warum ich diesen Podcast mache. Ich hoffe, ihr da draußen habt ein bisschen was gelernt. Ihr habt es gehört, David ist überall zu erreichen für euch, digital. Seht's ihm nach, wenn er nicht sofort antwortet. Ich weiß, er hat auch sehr viel um die Ohren, aber David ist jemand, der ganz genau entscheiden kann, ist das eine wichtige Person oder eine Anfrage. Und ja, er ist nicht unnahbar, er ist sehr, sehr nett, das habt ihr gehört. Geht an den Rand, sprecht ihn an, ihr könnt nur gewinnen. Lieber David, ich danke dir herzlich. Ich wünsche dir mit deiner Familie ein schönes Wochenende. Ja, hoch die Dankeschön. Hände, Wochenende.
Darf ich noch was ergänzen zu dem, was
selbstverständlich.
Du gesagt hast? Ja. Klingt jetzt wie so ein lockerer Spruch, aber letztendlich seid ihr schon alle Gewinner. Ihr wisst es nur noch nicht.
So, und da denken wir jetzt nochmal drüber nach. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ich danke dir, David. Wir sehen uns bestimmt ganz bald wieder. Ich schätze mal spätestens auf irgendeiner Konferenz in diesem Jahr. Und ja, insofern herzlichen Dank und schöne Grüße ins Bergische Land. Mach's gut, mein Lieber.
Mach's gut. Alles Gute dir.
Ciao.